Sorry, der Uri hat es mir noch gesagt, vergiss da nicht, das Mikrofon anzuschalten. Aber ihr habt es ja lesen können, was ich gesagt habe. Seit letztes Jahr, an Karfreitag, haben wir begonnen, über die 7 Worte am Kreuz zu predigen. Und heute kommt das 2. Wort, das Jesus am Kreuz gesagt hat. Ihr habt es vorhin gehört in der Textlesung von Sam Zaug. Mein Name ist Simon Reifler. Wir haben an diesem Ereignis 3 Personen. Die erste Person ist ein Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt und ihn anklagt. Nennen wir ihn mal den Ankläger. Die von PowerPoint könnten ein bisschen vorgehen, die Textlesung haben wir schon gehabt. Ja, der Ankläger, dieser arme Kerl, der wird in den meisten Predigten, kommt der nicht so gut weg. Er wird auseinandergenommen. Er lästert nämlich über Jesus und sagt, hilf doch dir selbst. Aber eigentlich macht ja dieser Mann da nichts anderes als alle anderen, die vor dem Kreuz stehen. Er macht das, was alle tun. Das sind zum Beispiel die Führer des Volkes, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes. Und sie sagten, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Helfen und heilen ist so etwa das gleiche Wort da im Griechischen. Er hat andere geheilt, soll er sich auch selber heilen. Er ist der Christ, wenn er doch der Christus ist, der Auserwählte. So vielen Menschen hat er geholfen, Kranke wurden geheilt, Lahme gehen, Blinde sehen, Aussätzige sind rein geworden durch ihn. Wenn er doch das alles kann, warum? Warum hilft er sich doch nicht einfach selbst? Der Erlöser kann sich ja nicht selbst erlösen. Jetzt hängt er da angenagelt am Kreuz. Letzte Woche war ich beim Arzt und als ich mich beim terminlich abgemachten Tag bei der MPA meldete, sagte sie mir, ich könne wieder nach Hause gehen. Der Arzt sei krank. Ein Arzt, krank. Also was ist denn das für ein Arzt? Vielleicht sollte ich mir einen anderen Arzt suchen, oder? Ein Arzt hat gesund zu sein und Kranke gesund zu machen und nicht selbst krank zu sein. Das passt doch irgendwie nicht. Ja, ich habe dann den verschobenen Termin auch noch vergessen, also ich bin auch ein bisschen krank. So wie ich meinen kranken Arzt hinterfragt habe, stellen auch die Führer des Volkes den Erlöser am Kreuz in Frage. Wenn er der Christus ist, sagen sie. Und Christus ist ja ein Wort für das hebräische Messias, der Auserwählte, den alle erwartet haben. Wenn also er der Messias ist, von dem es in Jesaja 53 heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wie kommt es, dass er jetzt selbst da hängt am Kreuz, verwundet, machtlos, sterbend, am Kreuz bewegungslos, regungslos? Wie kann er der Auserwählte Gottes sein, wenn Gott ihn doch offensichtlich straft? Wie kann er den Erlöser sein, wenn er nicht helfen kann? Das passt nicht zusammen. Was sie nicht wussten, dass genau das Hängen am Kreuz in diesem Moment ihn zu dem machen würde, was sie ihm vorwerfen. Er sei kein Erlöser. Doch der Erlöser musste ans Kreuz. Und auch die Soldaten haben genau die gleiche Anklage. Sie machen nichts anderes. bloß in ihrer militärischen Sprache oder man kann sagen in ihrer Befehlskette der Hierarchie. Sie spotten, wenn du der König bist, wenn du der Befehlshaber der Juden bist, wie es auf deinem Schildchen da über dem Kreuz heißt, dann hilf dir doch selbst. Wo sind deine Armeen? Wo sind deine Engel, wenn du ein geistlicher König sein willst? Gehorchen sie gar nicht deinen Befehlen? Ist dein Wort gar nichts wert? Ein König, der sterben muss, ohne dass eine Armee ihn verteidigt, wer hat das schon gesehen? Das passt einfach nicht. Und das Volk stand da und sah zu. Ja, ist ja klar. Das ist ja ein Spektakel. Da gibt es immer Schaulustige, die möchten da einfach nur sehen, was passiert. Aber ich meine, das hätte ja Lukas nicht schreiben müssen. Das wäre ja nicht nötig gewesen, so ein Kommentar. Oder ist ja klar, dass da Leute stehen. Doch der Autor will zeigen, dass das ganze Volk einfach nur dasteht und nichts tut, weil jeden innerlich genau die gleichen Fragen bewegen wie die Führer und wie die Soldaten und wie den Verbrecher. Vielleicht eine Frage, die uns alle bewegt. Warum lässt Gott das zu, wenn er doch Gott ist? Warum lässt er das zu? Hast du dir das auch schon mal gefragt? Die Führer des Volkes stellen in Frage, dass Jesus der Messias ist, der helfen kann. Die Soldaten stellen in Frage, dass der König, dass das ein König ist, der befehlen kann. Und das Volk stellt in Frage, dass Gott der Allmächtige ist. Der könnte doch alles, oder? Warum kann er das nicht? Warum kann er genau das nicht, was ich will, was ich von ihm erwarte? Und so auch der Verbrecher, der ist ja gar nicht anders. Er sagt, bist du der Christus? Dann hilf dir selbst und hilf doch auch uns bitte. Erlöser, erlöse dich selbst und erlöse uns. Ja, er bittet Jesus um Erlösung. Er bittet ihn, ihm zu helfen. Erlösung und helfen ist ja dasselbe Wort. Aber nicht ohne Vorwurf. Der soll doch zuerst beweisen, was er drauf hat. Hilf dir selbst. Man könnte sagen, das ist eine Bekehrung ohne Glaube. Eine Bekehrung mit Bedingungen. Wenn ich sehe, dass du rettest, dann darfst du mir gerne helfen. Dann möchte ich dir nachfolgen. Doch wenn Gott der Allmächtige ist, dann muss er keine Bedingungen halten, die wir ihm aufdrücken wollen. Wenn er etwas tut, dann freiwillig, aus Liebe, aus Gnade, allein aus Gnade. Und wenn er nichts tut, dann auch in Liebe und in Gnade. Was lernen wir daraus jetzt hier aus diesem ersten Teil? Wir kommen Gott nicht näher, indem wir ihm Vorwürfe machen, indem wir fragen, warum, indem wir seine Macht in Frage stellen, indem wir ihm seine königliche Würde absprechen, indem wir nur dastehen und dem Spektakel, diesem religiösen Getue, einfach nur unbeteiligt zusehen und innerlich vielleicht sogar zustimmen. Nein, das entfernt uns von Gott und dafür sind wir ganz alleine verantwortlich. Jesus gibt dir keine befriedigende Antwort darauf, warum alles schief läuft. Ich kann euch nicht sagen, warum wir Krieg haben. Ich kann dir nicht sagen, warum Beziehungen in deinem Leben kaputt gehen. Ich kann dir nicht sagen, warum wir leiden müssen. Es ist so, wie es ist. Aber ich kann dir sagen, dass Jesus dir dabei helfen kann, dass Jesus die Lösung ist dafür. Er ist die Lösung, wie wir damit umgehen, wenn wir ihm zutrauen, dass er der Erlöser ist. Und dafür müssen wir zuerst von der Anklagebank herunterkommen. Ja, wir dürfen bei Gott klagen. Ich möchte das nicht ganz einschränken. Wir dürfen klagen. Doch wenn wir bei jemandem klagen dürfen, dann ist doch das ein Grund, dem zu vertrauen und immer mehr zu vertrauen, oder? Aber wenn wir anklagen, dann ist es ein Zeichen von Misstrauen. Bist du bereit, deine Anklagen, deine Bedingungen, die du an Jesus stellst, loszulassen, damit du dem Erlöser begegnen kannst? Und der zweite am Kreuz, das ist der Schuldige. Da antwortete der andere und wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du denn nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist wie ich? Wir sind da beide am Kreuz. Wir sind im gleichen Boot. Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, aber dieser hat nichts Unrechtes getan. Seht ihr, immer und immer wieder zeigt sich in der Bibel das gleiche Muster. Wenn Menschen dem wahren Gott begegnen, dem barmherzigen Jesus begegnen, dann erkennen sie sofort, wie unwürdig sie sind. Dann erkennen sie plötzlich, eigentlich kann ich gar nicht in dieser Gegenwart sein. Jesaja soll das Wort Gottes verkünden, und als er die Stimme Gottes hört, merkt er, dass seine Lippen unrein sind. In Gottes Heiligkeit erkennt er sofort seine Unreinheit. Und als Gott dem selbstgerechten Hiob endlich antwortet, nach vielen Klagen und Vorwürfen, die Hiob Gott gemacht hat, da muss er auch selbst eingestehen: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Die Worte von Hiob. Im Licht Gottes verstummt seine Selbstrechtfertigung. Und Petrus, als er Jesus begegnet hat zum ersten Mal, und es ist ein wunderbares Wunder passiert, ja, doppelt, ja, war wirklich groß, ein unerwartet großer Fang, der Fang seines Lebens am helllichten Tag, zu einem Zeitpunkt, wo man keine Fische fangen soll, da kommt Petrus vor Jesus und sagt: Herr, geh weg von mir. Geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Die Gegenwart Jesu deckt seine Sündhaftigkeit und seinen Unglauben auf. Und dieser hier am Kreuz, nennen wir ihn eben den Schuldigen, erkennt, dass er zu Recht am Kreuz hängt. Wir erleiden hier nichts anderes als das, was wir verdient haben, sagt er dem Ankläger. Also ich weiß ja nicht, was er getan hat. Steht er da nicht? Vielleicht hat er einfach nur für das Gute in seinen Augen gekämpft und es ist schlecht dabei herausgekommen, weil er sich dummerweise mit den Römern angelegt hat. Die schlimmsten Sünden begehen wir, wenn wir die besten Absichten haben. Ich glaube, er hätte mit Sicherheit genügend Gründe gehabt, sich zu rechtfertigen für das, wofür er zu Tode verurteilt wurde. Doch er tut es nicht. Er erkennt seine Schuld und rechtfertigt sich nicht. Manchmal leiden wir unter den Sünden anderer und machen Gott dann dafür verantwortlich, oder wir können auch vielleicht nicht vergeben. Auch Opfer werden schnell zu Tätern, zu Schuldigen. Und die Grenzen, die die beiden unterscheiden, verwischen sich, wenn man genau hinsieht. Und am schlimmsten muss es sein, ein Opfer zu sein ohne zu glauben, dass ein gerechter Gott einmal später im himmlischen Leben, im himmlischen Gericht, einmal Gerechtigkeit schaffen wird für alles, was wir erlitten haben. Dann muss das Leben wirklich sinnlos sein. Aber das größte Hindernis für die meisten Menschen, die Botschaft der Liebe von Jesus zu verstehen, die Botschaft vom Kreuz zu verstehen, ist sich selbst einzugestehen, dass wir ungenügend sind. Die Erkenntnis, dass wir angesichts des heiligen, gerechten, allmächtigen Gott unwürdig sind zu bestehen, das ist ein Zeichen von tiefer Gottesfurcht. Und wer gottesfürchtig ist, wer da mal hingelangt ist zur Gottesfurcht, der findet auch bald zum Glauben an Gott und an den Erlöser Jesus. Der Verbrecher erkennt, das haben wir verdient. Er sieht sich nicht als Opfer von Gottes Willkür, als Opfer von anderen Menschen, sondern als Täter, der vor Gott nicht bestehen könnte. Und dieser Verbrecher tut daraufhin das, was sonst niemand getan hat, nicht einmal seine Jünger vor dem Kreuz. Er traut in diesem Moment, in dem Jesus am Kreuz hilflos hängt, er traut ihm etwas zu. Hättest du Jesus auch etwas zugetraut? In dem Moment, in dem er da stirbt, am Kreuz neben dir. Aber er traut ihm Jesus etwas zu. Was traut er ihm zu? Schau mal, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich meine, die beiden hängen am Kreuz. Jesus und der Schuldige und der Tod ist todsicher. Also, das ist die Römer, die werden das Prozedur bis zum Ende führen. Das ist klar. Was könnte dieser Mann gemeint haben mit diesen Worten? Beide hängen am Kreuz und sie werden in den nächsten Stunden sterben. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Überleg dir mal, was könnte der Mann damit gemeint haben? Ich möchte dann nachher einige Stimmen von euch hören. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also das nehme ich jetzt wunder, was ihr dazu sagt. Wie soll sich Jesus denn erinnern, wenn er tot ist? Was für ein Reich ist gemeint? Was denkt ihr, was ist damit gemeint? Ganz laut, eine Stimme könnt einfach ganz laut sagen. Das ewige Leben. Spannend, ja. Er glaubt an ein Leben nach dem Tod. Spannend, ja. Was ist denn das für ein Reich? Das Reich des Königs Jesus. Ja, toll, super, was ihr da zusammengebracht habt. Merkt ihr, was diese Worte für eine Bedeutung haben in dieser Situation? Er hat was verstanden, was die Jünger noch nicht verstanden hatten bisher. Ich weiß auch nicht genau, was er damit gemeint hat und was er sagen wollte, aber etwas drückt es aus. Wie ihr habt es auch gesagt, es drückt Glaube aus. Glaube, dass Gott auch angesichts des Todes etwas tun kann. Und beachte noch etwas, dieser Mann sagt zu Jesus drei Dinge. Er nennt ihn Jesus, das heißt, Jahwe ist Rettung. Er sieht in Jesus den Erlöser, den Messias, das, was die Pharisäer ihm abgesprochen hatten. Und dann sagt er, wenn du in dein Reich kommst, ja, welches Reich? Wir haben es gehört. Nur Könige haben Reiche, das heißt, Jesus ist der König, das, was die Soldaten ja Jesus abgesprochen hatten. Und sie hatten ihn verspottet. Ein Reich, das über das irdische Reich hinausgeht. Und dann sagt er auch noch, denke an mich. Wie kann Jesus denken, wenn er tot ist? Ja, er glaubt an die Auferstehung von Jesus Christus. Er glaubt an seine Auferstehung. Wie soll er an jemanden denken, der tot ist? Nein, er glaubt, dass sie sich einmal begegnen werden. Das heißt, sie werden vor dem Gericht einmal stehen und dann vor dem Gericht soll Jesus an ihn denken. Das heißt, Gott ist doch gerecht. Er ist barmherzig, auch wenn sie beide nicht dort sind, wo sie gerne wären. Das ist Glaube. Und ich wünschte, du könntest zu einem solchen Glauben durchdringen. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, oder auf Hebräisch, Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also was sagt hier Jesus eigentlich? Er sagt, schau, wir kommen in den Himmel. Sicher, Amen, so soll es sein, sagt er. Wir sehen uns im Himmel, bis bald. Also das ist die skandalöseste Bekehrung in der Bibel. Was hat dieser Mann getan, für dass er diesen Zuspruch verdient hat? Was hat er gemacht? Nichts. Was könnte dieser Mann für das Reich Gottes noch tun, damit sich diese Bekehrung für Gott auch lohnen würde? Nichts. Was hat dieser Mann getan, um im Glauben oder in der Gnade zu wachsen? Das ist ja das Thema dieser Serie, in der Gnade wachsen. Was hat er getan? Nichts. Offenbar passt dieser Bibeltext nicht zu unserer Serie. Sam, ich glaube, wir haben da einen Fehler gemacht. Du hast doch die Serie ausgearbeitet, oder? Also, wir müssen dann nachher ein Wort zusammenreden. Also, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht einfach einen Bibeltext aussuchen, der das Gegenteil aussagt von dem, was die Serie sagt. Also, das passt nicht. Übrigens, ich habe den Text ausgesucht, nicht Sam. In der Gnade wachsen. Was heißt denn das in diesem Fall? Und doch ist es wichtig, dass wir die Gnade richtig verstehen. In der ganzen Radikalität und Anstößigkeit der Gnade. Wir können und müssen nichts dazu beitragen. Wir können einfach nur sagen, Jesus, ich traue dir etwas zu. Jesus, ich bin es nicht wert, dass du für mich stirbst. Ich bin vor dir unwürdig, aber irgendwie möchte ich auf dich hoffen. Ich weiß nicht wie, aber ich hoffe auf dich. Ich glaube an dich. Ich habe das Gefühl, du könntest mein Erlöser sein. Und was macht Jesus? Er vergibt. Er erlöst. Einfach so. Und es geht sogar noch mit etwas weniger Anstrengungen. Ich habe noch eine skandalöse Bekehrung gefunden. Das erinnert mich nämlich an die Geschichte des Gelähmten. Der hat auch wirklich nichts getan. Also, er ist nicht zu Jesus gegangen, er war der gelähmt. Er wurde von seinen Freunden getragen. Er hat nicht danach gefragt, zu Jesus zu gehen, er wurde am Seli aber klar. Er hat nicht geglaubt, das haben seine Freunde für ihn getan. Und selbst als er vor Jesus lag, hat er nicht darum gebeten, geheilt zu werden. Geschweige denn, seine Sünden vergeben zu haben. Und trotzdem wendet sich Jesus ihm zu und sagt ihm etwa dasselbe wie dem Mann da am Kreuz: Deine Sünden sind dir vergeben. Das sind die zwei skandalösesten Bekehrungen in der Bibel. Denn die haben nichts getan. Selbst wenn du nichts tust, als Jesus immer nur anzuklagen, als Gott anzuklagen, wegen deines Leides, selbst wenn du dich abwendest oder völlig passiv bist, wenn du ungläubig und uninteressiert bist, Jesus wendet sich am Kreuz dir zu und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, noch heute wirst du mit mir, nein, hoffentlich das nicht, aber du wirst mit mir im Paradies sein. Wenn es soweit kommen soll, dann ja, noch heute. Und Jesus stirbt dafür am Kreuz, ohne zu fragen, ob du willst. Und sein Tod ist genug für alle. Selbst für die, die ihn ablehnen. Er stirbt für dich, für deine Ablehnung, für deine Passivität, für deine Unwürdigkeit, für deine Sünden, für deine Unzulänglichkeiten, für deine Fehler. Er stirbt, um deine Ehre bei Gott wiederherzustellen. Er stirbt, damit du gerecht wirst. Er erträgt das Gericht für dich. Und so, und ich frage mich, wenn das alles jetzt bei dir nicht Glauben erweckt, dann kann ich dir nicht helfen. Vielleicht muss ich dann auch ungläubig zu dir sagen, hilf dir selbst. Bloß bist du nicht Jesus. Aber die Gnade ist immer da. Sie steht immer einfach so zur Verfügung. Du musst sie nur ergreifen oder noch weniger. Du musst nur dich von ihr ergreifen lassen. Du musst es nur zulassen, dass du die Gnade von Gott verstehst. Ja, ich weiß, dafür braucht es manchmal ein Wunder Gottes, dass wir die Gnade verstehen können. Aber die Gnade ist immer da, zu deiner Verfügung. Es ist vollbracht, ein anderes Wort, das Jesus am Kreuz sagte. Und entweder haben wir die Gnade in ihrer Radikalität verstanden, oder wir lehnen sie ab, weil sie uns radikal abstößig dünkt. Es gibt keinen Mittelweg, sonst machen wir die Gnade klein. Die Gnade kann sehr anstoßend sein. Schon oft wurde ich gefragt, wenn ein Verbrecher, wenn ein Mörder am Sterbebett in der letzten Sekunde erst Buße tut, kann Gott diesem Mann vergeben? Wir haben soeben gehört in dem Bibeltext, den wir lesen. Ja, das kann er. Jesus vergibt besonders angesichts des Todes. Nie ist die Gnade so groß wie vor dem unmittelbaren Tod. Die Gnade braucht keine Zeit, um in uns groß zu werden. Das zeigt das Beispiel des Verbrechers. Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dabei ist er erst seit ein paar Sekunden ein Bekennender. Die Gnade hat ihre Wirkung schon voll entwickelt. Und das ist die unbegreifliche Größe der Gnade Jesus. Dass wir eben nicht in der Gnade wachsen müssen, damit sie ihre volle erlösende Wirkung in uns ausübt. Wir müssen nicht darin wachsen. Denn noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, sagt Jesus. Ergreife sie, nimm sie an. So billig kommst du nie weg. Und so teuer hat noch nie jemand für dich bezahlt. Und jetzt überleg mal, wenn die Gnade schon so groß ist für jemand, der gar nichts tut, wie viel größer muss ihr Segen sein, wenn wir schon zu Lebzeiten in ihr wachsen dürfen. Ja, die Gnade ist von der ersten Sekunde an genug, aber da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Denke nie, dass du die Gnade schon verstanden hättest. Wir brauchen ein ganzes Leben und ich denke noch ein bisschen darüber hinaus, um in der Gnade groß zu werden. Wir brauchen ein ganzes Leben und noch ein bisschen darüber hinaus, um in der Gnade groß zu werden. Du hast vielleicht diesen Schritt schon lange getan, den ich glaube, jeder Mensch tun sollte, die Gnade zu ergreifen, zu begreifen, dankbar anzunehmen. Dann möchte ich dich auffordern, bleib nicht stehen. Die Gnade zu besitzen, sie verstanden zu haben, das ist das eine. Aber in der Fülle der Gnade zu leben, leben zu dürfen, ist eine ganz andere Geschichte. Und es wäre schade, wenn du das verpassen würdest. Zum Schluss noch ein Gedanken zur Würde. Die Ankläger entwürdigen den König. Der Schuldige erkennt, dass er unwürdig ist. Ja, die Sünde entwürdigt uns. Aber Jesus wendet sich uns zu und schenkt uns Würde. Er hat am Kreuz bezahlt und uns teuer erkauft, damit wir seine Söhne und Töchter sein können. Das haben wir doch letzten Sonntag gehört. Wir sollen Gottes Kinder heißen. Jesus, der König, schenkt dir königliche Würde. Er schenkt dir ein Stück Paradies. Und es kann heute beginnen. Paradies, wisst ihr, was das ist? Sein königlicher Garten. Das ist das Wort auf Griechisch. Das heißt königlicher Garten. Und dort gehörst du hin. Dort gehören wir hin als Söhne und Töchter Gottes. Du und ich, wir wurden geschaffen, um in der wunderbaren Gegenwart Gottes in einem schönen königlichen Garten zu leben mit ihm. Mit ihm am Abend spazieren zu gehen, mit ihm sprechen zu können, in Frieden und Erfüllung in seine Gnade leben zu dürfen. Und dieses Stückchen, ein Stückchen Paradies, obwohl wir in einer Welt leben, wo vieles schief läuft und wir uns fragen, warum Gott? Aber ein Stückchen Paradies kommt in unser Leben, wenn wir erkennen, was Jesus für uns getan hat. Und wenn wir in der Gnade wachsen, dann wird das Paradies immer größer. Ich wünsche dir, dass du in der Gnade ein bisschen mehr wachsen kannst als der Mann neben Jesus am Kreuz. Ja, lieber Vater, danke vielmals, dass deine Gnade genug ist für alle. Danke, dass wir nichts tun müssen. Und danke, dass du diesem Mann am Kreuz gesagt hast, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, wenn du das nicht gesagt hättest, ich glaube, wir hätten es nicht verstanden, dass es wirklich nichts dazu braucht, als nur an dich zu glauben. Amen.